Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host in dieser Sendung. Unser heutiger Gast ist Martin Faupel. Er ist Pressesprecher des Coburger Konvents und alter Herr der Turnerschaft Hansea Leipzig zu Bielefeld und Landsmannschaft Göttinger Göttingen. Martin, sehr schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wir alle kennen die typischen Herausforderungen in unseren Verbindungen. Oft kämpfen wir mit nervigem administrativem Aufwand, sei es die Verwaltung von Mitgliedern, unorganisierte Keilgastarbeit oder Probleme, inaktive Mitglieder stärker einzubinden. Ich habe kürzlich mit Axel gesprochen, dessen Softwarelösung Gaudiam genau die Herausforderungen speziell von uns Verbindungen angeht, damit wir wieder mehr Zeit für echtes Verbindungsleben haben. Beispielsweise bei der Veranstaltungsplanung wird oft stille Post gespielt. Wichtige Informationen versacken in chaotischen Gruppenchats und am Ende weiß keiner mehr wann, wo und wer. Gaudiam bringt alles an einem Ort zusammen. Termine, Teilnehmerlisten, Erinnerungen und Last-Minute-Updates am PC oder per App und ganz ohne Nachrichtenflut. Auch die Mitgliederverwaltung wird enorm erleichtert. Mit Gaudiam könnt ihr Kontaktdaten, Ämter und Verpflichtungen automatisiert und übersichtlich verwalten, ohne manuelle Listen in zig Verteilern. So wird Verwaltungsarbeit effizient reduziert und der Fokus liegt wieder auf den echten Zusammensein an Kneipenabenden und wiederbelebten Treffen in Ortsgruppen. Natürlich gibt es noch viele weitere nützliche Funktionen wie ein Archiv und Keilgastunterstützung, aber das erfahrt ihr auch auf gaudiam.de. Die Gründer von Gaudiam sind selbst Core-Studenten und mit den Herausforderungen und Verbindungen seit über 8 Jahren bestens vertraut. Mit zufriedenen Nutzern aus inzwischen über 128 Bünden, von jungen Damenverbindungen bis hin zu den tradierten Cores und CVern, ist Gaudiam einzigartig. Zu Recht Marktführer und entwickelt sich ständig für uns Verbindungen weiter. Ihr wollt euer gesamtes Verbindungsleben digital unterstützt, unter einem Dach, nachhaltig und auf eure Bedürfnisse angepasst? Dann schaut mal auf gaudiam.de vorbei und macht einen Termin mit Axel oder Hendrik für eine Demo. Zieht's euch rein!
Dann lass uns mal direkt einsteigen und ein bisschen so über deinen Verbindungswerdegang sprechen. Wie bist du denn damals persönlich in deinem ersten Bund angekommen? Was hat dich motiviert, vor allem Teil des Coburger Konvents zu werden?
Im Grunde genommen muss ich anfangen, dass ich sagen muss, ich hatte gar keine Ahnung. Ich wusste auch gar nicht, was ein Kooperierter ist. Da, wo ich herkomme, ich habe das schon häufig mal auf in Vorträgen, gibt es also in Bremen gibt es ein schönes altes Café, da trafen sich früher die Mütter und da sagte man, ach, was macht Klaus, also wir sind sehr zufrieden. Da sagt die Dame dann, der macht den Baumwolle, der ist in Ägypten, und was macht Hans, der ist mit Tabak, und was macht Martin, der ist zu doof zum Kontor, den haben wir studieren geschickt. Und so war es auch mit mir. Mhm. Ich bin also zum Studium gegangen, obwohl mein Vater sagte seinerzeit, was willst du da, wir haben doch eine Firma. Nun gut, es war damals opportun, dass alle studierten, 74, und ich hatte auch Lust dazu und wurde aber dann zufällig nach Bielefeld geschickt, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Bremer gehen normalerweise nach Münster oder nach Freiburg, aber die ZVS wollte es nicht, und dann fand man auch keine Bude. Und dann habe ich mich mit jemandem zusammengetan, der auch aus der Gegend kam, aus Bremen, den ich aber nicht kannte, und wir haben dann nach langem Hin und Her überhaupt eine Bude gefunden, weil Studenten waren in Bielefeld damals noch nicht üblich, jedenfalls nicht in der Masse.
Das ist eine junge Uni, ne? Ist aus den 60ern auch erst, ne? Wie Düsseldorf.
Ja, Ende der 60er, ja, genau, Ende der 60er. Und als ich anfing, BWL und Jura zu studieren, gab es die BWL-Fakultät noch gar nicht, weil die nur 3 Professoren hatten. Naja, aber der Zufall wollte es, dass der vermeintliche Freund, den ich dann hatte, der auch zu einem Freund geworden ist, dessen Bruder war beim VDSD. Und der sagte, es gibt so Studentenverbindungen und hier gibt es auch eine, lass uns doch mal hingehen. Und dann sind wir an einem Abend, an einem Donnerstag dort aufgelaufen, und dann kamen mir merkwürdige Gestalten entgegen. Damals hatte man dann noch diesen Jürgen-Markus-Kragen, also den Kragen so weit über das Revers gezogen. Und also jedenfalls hatten die Schlips und Kragen an und dachte, was ist das denn für ein Studenten? Das ist ja auch komisch, wobei ich immer schon auch Schlips und Kragen gerne getragen habe. Naja, und der erste Abend war also wunderbar. Wir gingen Rehrücken essen im Ratskeller. Ein alter Herr hatte Geburtstag und wir waren gleich dabei. Und dann hatte ich einen Gefängnisdirektor, der neben mir saß, und der sagte, aktiv werden ist völlig blöd. Das macht hier gar keinen Spaß. Und gegenüber saß jemand, der war früher beim SDS in Hamburg. Mhm. Und mittlerweile FDP-Abgeordneter in Bielefeld. Und da dachte ich, das ist hier eine coole soziale Struktur. Und dann stellte ich vor allen Dingen fest, und das war das Entscheidende, 15 Aktive, 13 bei der Bundeswehr, 11 Offiziere und ich war auch Offizier. So, das war mein erster Gang zu einer Verbindung und am nächsten Tag war eine Grünkohlwanderung und ich war wieder mal betrunken, klar. Und den dritten Tag war ich dann auch noch da und am Montag haben sie mich dann abgeholt, warum ich nicht zur Fuchsenstunde kommen würde. Ja, und dann war es um mich geschehen, da war ich aktiv.
Sehr schön. Aber es ist ja spannend, vor allem dann in Bielefeld studiert zu haben. Das ist ja auch die Zeit von Niklas Luhmann, der ist ja auch bekannt für seine Soziologe. Mhm. Hast du den auch dann in echt gesehen zum Beispiel?
Nee, also ich muss auch sagen, ich habe die Universität erst nicht so ernst genommen, weil sie auch gar nicht den universitären Charakter hatte. Das ist ja ein Riesencampus und zu Anfang war es noch ganz spannend, weil wir ganz ordentliche Professoren hatten und ich habe dann mit der Zeit irgendwie die Lust da verloren und war dann mehr aktiv, als dass ich eigentlich studiert habe, obwohl ich eine Menge Scheine gemacht habe. Aber am Ende hätte es gar nicht gereicht zum Vordiplom und habe dann Bielefeld ja auch noch eine gewisse Zeit verlassen. Dann so ein bisschen Sommersemester in Tübingen verbracht. Da hatten wir einen Freundschaftsbund. Dann hatte ich eine Freundin in Freiburg. Da war ich im Winter. Naja, und dann hat es mich dann wie viele Münsteraner auch nach Göttingen verbracht, weil in Göttingen brauchte man kein Vordiplom. Da gab es einen riesen Münsteraner Stammtisch, alles ehemalige Münsteraner und eben auch zwei Bielefelder. Die kamen dann dazu und dann bin ich nach Bielefeld gegangen. Aber Bielefeld an sich als Stadt ist gar nicht so schlecht, wenn man das aus heutiger Sicht sieht. Ist eine schöne Gegend, zumal ich da auch mütterlicherseits verwurzelt bin, mit Familie ganz in der Nähe. Aber natürlich kein Vergleich zu den Städten, die man heute kennt, wie eben Göttingen oder wie Marburg, Heidelberg, Freiburg, Tübingen und so weiter und so fort. Das ist keine Frage.
Interessant. Also ich habe mich da auch ein bisschen wiedergefunden. Ich habe auch erst im ersten Semester ein Jahr Bio studiert, weil ich mich mit Geschichte und Politikwissenschaften nicht getraut habe und bin dann da halt auch sehr involviert in meinem Bund als Fuchs gewesen, dass ich einmal dann, das hat mich dann auch sehr geärgert, den Studentenausweis zeigen musste, weil die mir nicht geglaubt haben, dass ich eingeschrieben bin. Und aber das hat sich dann mit dem Geschichtsstudium gewandelt. Da war dann schnell der Bachelor und der Master dann auch gemacht. Ja. In Regelstudienzeit übrigens auch. Ja, und naja. Und wie lange warst du ungefähr aktiv? Hat sich damals schon auch abgezeichnet, dass du das Interesse hast, halt ein Amt im CC zu übernehmen, oder?
Nee, aber ich bin, um es deutlich zu machen, eigentlich seit 1974 aktiv durchgehend, um den Bogen zu spannen. Ich bin dann, wie gesagt, eine ganz lustige Geschichte war noch, mein erster Fuchsmöhr kam auf mich zu und begrüßte mich auf Latein und ich habe natürlich selbstverständlich geantwortet und er wechselte dann, weil er merkte, dass ich des Lateinischen mächtig war, ins Griechische. Ich stand auf dem Schlauch und er sagte, ach, Oberrealschüler, peinlich. Also auch die gab es bei uns. Aber sonst war es eine lustige Truppe und ich bin dann nach Göttingen und wollte eigentlich auch gar nicht mehr aktiv werden, hatte mich ordnungsgemäß bei einer Turnerschaft als Verkehrsgast angemeldet. Diese war dann am ersten Abend bei Landsmannschaft Verdensia. Verdensia war in den 70er Jahren die Fechteinheit in Deutschland und man hatte mehr als Respekt. Es war gerade eine 14-gliedrige gegen Renalia Münster gelaufen. Und da durfte ich auf keinen Fall hin. Jedenfalls gingen die Cherusker am ersten Abend mit mir dann zu Verdensia. Und die Cherusker flogen nacheinander vom Haus. Und bei mir hieß es dann, können Sie Doppelkopf spielen? Und so blieb ich die erste Nacht dann da. Mhm. Und dachte, oh Gott, wie erzähle ich das meinem Erstchargierten oder Senior? Aber nun konnte ich mich ja selbst behaupten. Und naja, und irgendwann kam ich dann doch, weil wir einen alten Herrn, also ein VCC-Mitglied hatten, der auch bei Hansea immer verkehrte und der war Landsmannschaft Göttinger. Dessen Sohn war auch aktiv und der hat mich dann sozusagen für Göttinger gekeilt. Naja, und dann hatte ich immer hin und her überlegt und dann waren zwei Argumente da. Das erste Argument hieß, wenn du bei uns aktiv wirst, dann wird mein Vater bei euch aktiv. Und da der ein sehr, sehr vermögender Unternehmer war, gelernter Apotheker, hat sehr viele wichtige Mittel erfunden, die wir heute auch nutzen. Und dann habe ich mir gedacht, wir sind ein Flüchtlingsbund aus Bielefeld. Da ist die gewaltige Kompetenz eines vermögenden Mannes natürlich wichtig in so einem kleinen Bund. Und dann hat mein späterer Leibbursch, also sein Sohn, gesagt, dann werde ich bei euch auch aktiv, wenn ich nach Bielefeld zurückgehe und da gehe ich direkt hin. Und dann hatten wir Abschlusskneipe und da war ich eingeladen und dann wurde die typische Semestertype gemacht vor dem großen Wappen und den Fahnen. Und dann kam der Zweitchargierte und sagte, Vaupel, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder fiegst du gegen mich oder aber du kommst mit auf die Semestertype. Und dann habe ich mich dann doch für die Semestertype entschieden, weil ich wollte dann sowieso aktiv werden. Und er war ein ziemlich harter Fechter auch, da war ich eigentlich die. Und naja, und dann wurde also alles unterbrochen. Bandverleihung und dann kam ich auf diese Messertype und die hängt dann immer noch auf dem Haus. Und wenn ich da hinkomme, denke ich immer an diesen Tag. Und von dem Tag war ich eigentlich durchgehend aktiv mit allem, was dazugehört. 89 bin ich dann zwangsfilistriert worden und gleich in den Vorstand gegangen und bin seit 1989 durchgehend in verschiedensten Vorstandstätigkeiten. Mit einer Ausnahme 2000, ich habe nämlich einmal zwei Jahre ausgesetzt, da war ich beruflich zu stark angespannt. Und man muss dazu sagen, Göttinger hat mit dem eigentlichen Verband nichts zu tun, hatte 1921 das erste Mal das Präsidium, aber auch nicht selber übernommen, sondern durch einen, der von Renania Jena gekommen ist, der hat es dann gemacht. 67 hat man es abgelehnt mit der Maßgabe, das ist zu teuer. Wir hatten damals knapp 450 alte Herren, also ein völliger Wahnsinn. Aber man hatte wohl mit denen nichts am Hut. Und dann ist es 2015 oder 2014, glaube ich, war es soweit, dass wir turnusmäßig dran gewesen wären. Dann kam die Anfrage und dann kam ein anderer junger alter Herr und sagte, Vaupel, wenn du es machst, dann mache ich mit und dann können wir das Präsidium übernehmen. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben und dann gab es natürlich noch Ärger, weil du kennst das ja auch, dass die Leute dann sagen, nee, da im Beirat muss der und der sein. Und da habe ich gesagt, nee, das ist völlig falsch. Entweder macht Vaupel und Schürhold machen das oder wir beide stehen nicht zur Verfügung. Und dann die Mehrzahl, also war ein deutliches Votum für uns gestimmt. Naja, und dann habe ich das halt organisiert, das große Fest alleine für uns, die drei Jahre. Und hab vieles anders gemacht, als es vorher war, weil ich denke sowieso ein bisschen querer vielleicht. Und aus der Situation heraus, das ist ja häufig in den Verbänden so, wenn sich Leute so engagieren und was können, Anführungsstriche, ich will das nicht für mich in Anspruch nehmen, aber habe ich dann auch unter anderem Sonderhefte meiner Bundeszeitung rausgegeben, die ich auch seit weiß nicht wie vielen Jahren mache, kommt jedes Semester raus und hat so einen Umfang zwischen, je nachdem, zwischen 18 und 110 Seiten, je nachdem, wie lustig ich drauf bin. Und da habe ich Sonderhefte gemacht und die habe ich natürlich auch den aktuellen, wie sagt man, den Vorständen zugeschickt, damit sie wissen, aha, sie sind auch ein bisschen eingebunden. Naja, und da hat man mich gefragt, ob ich die Verbandszeitung übernehmen will. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und aus dieser Tätigkeit der Verbandszeitung ist dann auch geworden, dann können sie auch gleich Öffentlichkeit und Presse machen.
Ja, wir waren ja auch als Corpotalk in der ersten Ausgabe 2024 auf Seite 32.
Ach ja.
Genau.
Ja, siehst du, dann habe ich das dann gleich auch aufgenommen. Ja, ist auch richtig. Ich habe Corpotalk dann nicht mehr richtig wahrgenommen, bis dann überraschend die Telefonnummer auftauchte. Da dachte ich, naja, vielleicht will er mich ja auch mal einladen. Und so war es dann ja auch. Und seitdem sitze ich in meinem Auto und höre fleißig den Laberlümmel.
Sehr schön.
Und es macht Spaß. Ja, manche sind richtig gut. Tatzreiter hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, weil er am Ende diesen fantastischen Satz gesagt hat, als seinen Abschluss, man möge wegen des Studiums nicht das Aktivsein vergessen, aber auch nicht das Studieren. Und das ist ja genau das Richtige eigentlich. Also ja. man muss beides abwägen, damit man tatsächlich auch noch am Ende erfolgreich ist.
Da hat er auch im Vorgespräch sehr großen Wert drauf gelegt, dass wir halt auch die Thematik halt besprechen, weil er ist ja auch ein sehr erfolgreich in seinem Studium gewesen. Er hat ja mehrere Studiengänge erfolgreich abgeschlossen.
Ja, sind alle interessant natürlich, der eine mehr, der andere weniger. Ich habe auch jetzt gerade zum Schluss nochmal den gehört, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber der relativ neu im Geschäft des Couleurhändlers ist, den wollte ich mal anschreiben. Ja, genau, Fetisch, der schrieb ja, der muss noch mehr verbreitet werden. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn er verbreitet werden will, dann muss er sich mal an meine Zeitung wenden. Wir machen ja, also ich unterstütze auch eher mit den Anzeigen in meiner Zeitung oder in der Verbandszeitung, unterstütze ich eigentlich mehr die Werbenden, als dass die uns unterstützen, weil ich denke, die Zeitung kommt sowieso raus, aber man kann ja in einer großen Gemeinschaft auch füreinander was tun.
Definitiv, ja. Jean-Pierre ist ein super netter, feiner Kerl.
Ja, war ein nettes Gespräch, muss ich auch sagen. Es ist immer ganz kurzweilig, wenn man dann auf den Strecken ist, die man schon 7000 Mal gefahren ist und dann plötzlich die Kilometer vergisst.
Ja, das freut mich sehr zu hören. Dann lass uns etwas über den Coburger Konvent und seine Bedeutung mal besprechen. Also für Zuhörer, von denen wir erstmal ausgehen, dass sie den Coburger Konvent vielleicht nicht so gut kennen. Was genau ist denn der CC und welche Verbindungen sind darunter vereint?
Na, vor dem Kriege gab es ja die Verbindung, die Turnerschaften und die Landsmannschaften, die in zwei unterschiedlichen Verbänden waren. Die einen hießen Landsmannschaften und nannten sich eben Coburger LC, weil sie in Coburg tagten. Coburg hat ja die erste große Aktion um 1860 gehabt, als das erste deutsche Turnfest dort war. Deshalb ist es eigentlich erstaunlich, dass die Landsmannschaften in Coburg eher Fuß gefasst haben. Aber es ist eigentlich eine Turnerstadt. Und dann aber nach der Gründung 68 hat man sich dann beim dritten oder zweiten Mal, ich glaube seit 72 Tagen wir da, als Landsmannschaften. Und die Turnerschaften hatten sich auch in einem Verband zusammengeschlossen, haben aber an unterschiedlichen Orten getagt, vorwiegend in Thüringen, wie ja fast eigentlich, bis auf den WSC, ja eigentlich fast alle im Osten, weil eben die Mitte Deutschlands damals, also Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und die haben in verschiedensten Orten getagt, waren sogar auch einmal in Goslar und vorwiegend aber in Gotha. Und dann gab es Anfang der 20er Jahre einen Turnerschafter, der war im ersten Band Salia Jena und Mündenia Göttingen. Und das war der Vorort in Arnstadt bei Thüringen. Und die haben gesagt, so geht das nicht weiter, wir müssen uns auch einen Ort schaffen. Mhm. Und haben dann den Ort Bad Blankenburg ausgesucht und haben ein Riesenareal gekauft und haben die Burg übernommen und haben die Burg ausgebaut und umgebaut und haben ein großes Stadion gebaut. Das Stadion steht bis heute noch mitsamt der Tribüne. Das ist letztendlich 26, haben sie dann den Ort zu ihrem Tagungsort erklärt, haben sich auch beim Bau der Stadthalle beteiligt, weil sie einen Tagungsraum brauchten. Mhm. Und Stadthalle steht noch nach wie vor und das Stadion steht auch noch und ist dann später Leistungszentrum der DDR-Sportler geworden. Heute ist das die Landessportschule Thüringen. Mhm. Und da tagten also die Turner. Und man hatte aber im Grunde ähnliche Interessen und hat sich dann 1951 zusammengetan in einer Arbeitsgemeinschaft und hat dann aus der Turnergeschichte und der Landsmannschafterverband einen gemeinsamen Verband, nämlich den Coburger Konvent, gegründet, 1951. Mhm. Tagt seitdem in Coburg. Das ist eigentlich die Geschichte des Coburger Konvents.
Und welche zentralen Werte vertritt der Coburger Konvent, sagen wir mal auch in Abgrenzung zu anderen farbenstudentischen Verbänden?
Ja, da habe ich grundsätzlich große Sorgen, wenn ich das aussprechen muss, weil ich glaube, dass die in der Tat, wenn man sie so plakativ sieht, einfach überzogen sind. Das ist Ehre, Freiheit, Freundschaft, Vaterland. Und ich sage immer in der heutigen Zeit, wenn ich mit 20-Jährigen spreche, da können wir gerne in der zweiten und dritten Stunde, wenn wir uns unterhalten, das Wort Vaterland mal an die Wand schreiben und dann mal eine Diskussion darüber führen. Aber ich halte diese Dinge heutzutage völlig für überzogen. Das mag zwar sein, mein Credo ist für jede Form der Gemeinschaft und jede Art des Zusammentreffens von Kooperierten sind nur zwei Dinge, ist Wissenschaft und Freundschaft. Das ist aber meine persönliche Auffassung. Offiziell ist es Ehre, Freiheit, Freundschaft und Vaterland. Wobei, wie gesagt, ich merke das eben immer mehr, dass man mit Kindern, und das ist ja, sag mal, man darf ja nicht mehr Menschenmaterial sagen, das haben wir ja neulich im Fernsehen mitbekommen, aber die Menschen, die zu uns kommen, die 20 Jahre alt sind, sind weit von dem entfernt. Und das war ich auch schon. Ja, also ich meine, nochmal vor, in den 70er Jahren, mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich habe nach zwei Wochen erst festgestellt, dass wir eine schlagende Verbindung sind. Ja, also das war überhaupt nicht interessant. ich wurde nur gefragt, warum ich nicht mal auf den Porkboden komme. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Und dann, komm mal rauf. Das war so ein Spitzboden, da musste ich nicht hin. Das Haus ist gar nicht so groß, aber ja, da waren Schläge an der Wand, aber es hat mich alles nicht berührt. Also daran merkt man auch schon, meine innere Einstellung war so, die Leute sind einfach gut, die Gemeinschaft ist toll. Das ist das, was ich glaube, was wichtig ist. Mhm. Und wenn die dann gemeinsam etwas machen, muss das jeder für sich machen können und verantworten. Aber es muss nicht höher gehängt werden, als es ist. Mhm. Das heißt also, ein Verband heute unterscheidet sich meiner Ansicht nach überhaupt nicht von einem anderen Verband. Es sei denn, so ein bisschen die Ausnahme ist diejenigen, die es politisiert haben. Und das sind nun mal Burschenschaften, leider. Und unter denen leiden ja alle anderen, denn vermeintlich ist jeder Strippen, also jeder, der eine Strippe trägt, ist ja automatisch Burschenschaft leer, wissen wir ja auch. Mhm. Und ich habe jetzt demnächst ein Drehteam vom zweiten deutschen Fernsehen bei mir. Und da habe ich im Vorgespräch eben auch gemerkt, die wollen mal wieder in eine Verbindung gehen und mal wieder wissen, was ein Fuchs machen muss. Da habe ich gesagt, ja, das geht aber nur, wenn ich dabei bin, weil wenn Sie eine Frage aus dem wissen, was Sie über uns wissen, also wenn ein Journalist heute auf uns zukommt und mit seinem Wissen eine Frage stellt, kann die keiner, der 20 ist, beantworten, weil die einander völlig vorbeireden. Und das ist die große Problematik auch im Verband.
Dafür gibt es den Podcast ja hier, damit wir mal endlich über uns selber sprechen können, damit diese Deutungshoheit nicht bei jemandem liegt, der nicht eine Sekunde in seinem Leben aktiv war und sehr subjektiv vorgeprägt ist und mit Vorurteilen halt behaftet reingeht und immer irgendwie versucht, etwas zu finden.
Ja, genau. Und ich meine, und dann heißt es auch plötzlich, ich habe das sehr häufig im Gespräch, dass man sagt, ach, das wusste ich ja gar nicht. Naja, sage ich, das ist ja auch klar, weil ihr kümmert euch auch nicht drum. Das heißt, wir sind ja ganz allgemein immer in unserer Bubble so schön. Das Wort ist ja auch öfter schon mal gefallen. Und so sind alle in ihrer Bubble, anstatt sich mal aus der Bubble rauszubewegen und in eine andere reinzugehen und zu sagen, hey, das ist ja auch ganz cool hier. Das ist, was ich übrigens auch in der heutigen Zeit extrem vermisse, in dem ganzen Zusammenspiel der Kooperationen. Ich mache es immer am Beispiel von Göttingen. Klar, wir waren, ich glaube, 44 Kooperationen zu meiner aktiven Zeit. Und da gab es noch den ICC, den Interkooperierten Konvent, der einmal im Jahr einen gemeinsamen Kommerz machte. Ja, natürlich haben jetzt die Kurs nicht unbedingt Wert drauf gelegt, mit irgendwelchen Wingolfiten zusammenzusitzen. Das ist mir schon klar. Aber sie haben in einem Raum zusammengesessen. Und sie haben etwas gemeinsam gemacht. Wir von der Landsmannschaft Gotinga hatten einen Schlüssel des Chorhauses vom Schwarzen Chor am Ort. Mhm. Wir konnten also dorthin gehen. Wenn die Füchse hatten und die bei uns zum Mittagessen waren, galt das als ziehendes Institut. Wir haben gemeinsame Partys gefeiert mit den Chors. Mhm. Das ist heute ja alles gar nicht mehr denkbar. Bei uns waren alle möglichen Couleur auf den Partys. Wir haben die Partys für uns gemacht und da kam man eben einfach rein. Ich war neulich völlig erstaunt in Göttingen, als ich wieder zwei Couriers auf unserem Haus sah, die ganz normal tranken. Das hat es ja jahrelang gar nicht gegeben. Das heißt, wir haben noch die zweite Problematik, dass wir uns dann, wenn wir schon so wenig sind, und wir werden ja weniger, das ist ja reine Papierzählerei, auch noch gegenseitig, wertschätzen und gar nicht was gemeinsam machen. Also wie ist es einerseits schwierig insgesamt, uns als Verband darzustellen, weil wir müssen uns auch gar nicht darstellen, wir sind nicht besser als der CV oder wir sind nicht schlechter als das Chor, aber ich weiß auch nicht, wer da immer rumläuft und es gibt ein paar, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen Standesdünkel ist ja nicht verkehrt, aber im Grunde genommen ist das unsinnig, denn die Verbände vertreten alle das Gleiche und sie sind alle aus dem gleichen Prinzip gegründet worden. Sie haben sich zufällig in der Fremde getroffen, wollten Freundschaft haben und das Hauptanliegen ist das gemeinsame wissenschaftliche Arbeiten, sonst nichts.
Mhm. Absolut. Nee, es ist ja auch wieder in Bezug auf den Podcast hier zu kommen, ja auch eine meiner Intentionen, das Interkooperative zu stärken, dass man mal mit Leuten verschiedenster Couleur spricht, denen zuhört und sieht, das sind auch Menschen wie du und ich, dass es am Ende, sagen wir mal, mit der Zugehörigkeit nicht so wichtig ist, in welchem Verband man ist, welche Verbindungsart es ist, sondern dass doch der Mensch dahinter interessant ist und ihn kennenlernt und von ihm Sachen lernt und mitnimmt.
Ja, also erstmal grundsätzlich ist ja im gegenseitigen Einvernehmen oder beim Treffen eines anderen Menschen immer der Mensch im Vordergrund. Und ich sehe es immer so, wenn ich Leute eingestellt habe. Bei uns wird ja immer vorgeworfen, wir protegieren und wir sind ein, ja, was weiß ich, was alles gesagt wird. Aber am Ende ist doch so, wenn ich jemanden habe, wenn ich zwei Kandidaten habe, die gleich gut sind, dann stelle ich am Ende die Frage, was machen Sie eigentlich privat? Wenn ich das mal fragen darf, spielen Sie Golf oder Tennis? Und wenn einer Golf sagt und der andere Tennis sagt und ich bin Golfspieler, dann nehme ich den Golfspieler. Ist doch klar. Ja, und so ist es doch letztendlich auch so, wenn ich eine Verbandsnadel irgendwo sehe oder im Zug sitze, ist mir auch schon passiert. Ich sitze im Zug und sage irgendeinen Satz, da sagt ein älterer Herr zu mir, sind Sie aktiv? Und schon kommt ein Gespräch zustande. Und es ist nett. Natürlich gibt es auch mal Leute, die man nicht mag, aber im Grunde genommen ist es ja etwas, was uns ja gemein ist, dass wir wissen, was es bedeutet, in einer Gemeinschaft zu leben und diese Freundschaft für ein Leben lang zu haben. Mhm. Wobei ich das bei einigen alten Herren, die heute auch vermisse, dass die das eben nicht mehr haben, sondern die leben so ein bisschen in der Welt dieser, ich will mal so, das ist ein Dogma, ja. Also früher war das immer alles besser. Das ist ein Satz, den ich relativ früh gehört habe, weil ich immer etwas, ich hinterfrage alles, nicht um des Hinterfragens wegen, sondern weil ich das Verständnis dafür haben möchte. Und man hat mir dann häufig dann gerade in meinem Zweitbund gesagt, weil ich ja Turner bin in einer Landsmannschaft, da merkt dann man so ein bisschen auch dieses Standesdünkel. Und dann habe ich angefangen, das Archiv auseinanderzureißen. Und von dem Moment, wenn Anna sagte, es war früher so, habe ich gesagt, komisch, als ich 1926 aktiv war, war das wie folgt. Und dann merkt man plötzlich, wie selbst die haben dann eine Blase in der Blase. Weißt du, was ich meine? Ja, die sind dann, das ist dann so, alle 60er, ja, die waren auch alle ganz brav immer, bis man denen die Artikel aus der Zeitung vorlegt, wonach sie den ganzen Ratskeller in Schutt und Asche gelegt haben. Aber wenn bei uns auf dem Haus mal dann irgendwie einer mal ein Fass durchs Fenster schmiss und das am nächsten Tag auch bezahlte, musste er trotzdem noch streng bestraft werden und man rümpfte die Nase. Bis man den Alten sagte, ich habe gerade noch mal eben das Strafenbuch von 1954 rausgeholt, da bist du gar nicht so gut weggekommen. Ja, also wir reden viel über Dinge, ist ja in Familien auch so, die eigentlich gar nicht da sind. Und man sollte sich eher mit sich selbst beschäftigen, bevor man über andere den Stab bricht.
Weise gesagt.
Ja. Naja, wenn man Anspruch hat, viel zu ändern und auch wahrgenommen werden will, muss man das auch machen, denke ich.
Absolut. Dann lass uns auch mal ein bisschen über deine Rolle als Pressesprecher reden. Und seit wann genau bist du denn Pressesprecher des CCs und wie hat sich deine Arbeit in den letzten Jahren verändert?
Ach, weiß ich gar nicht genau, wann ich das bin. Ich bin, glaube ich, 17, habe ich die 18 die Zeitung übernommen und dann seit 19 oder so ähnlich. Ja, 2019 bin ich, glaube ich, Pressesprecher. Naja, gut, es war halt keine, also ich sag mal so, wenn man sich anguckt, was laut Statuten der Pressesprecher zu tun hat, weiß man auch, dass auch der Coburg-Konvent so ein bisschen gefangen ist in den Statuten, die er sich selbst gegeben hat. Mhm. Man muss vielleicht dazu wissen, das gilt ja für alle Verbände. Ich habe also ein bisschen Überblick auch was die Satzung angeht der anderen, weil man ja immer noch genügend Connections in diese Regionen hat. Aber diese Gründung in den 50er Jahren, das war so, man hatte etwas hinter sich gelassen, man konnte neu beginnen und dann war es alles bombastisch und es war schön, es war bunt und man hatte hehre Aufgaben. So zum Beispiel hat der Pressesprecher im CC die Aufgabe, jedes Jahr in Coburg ein Seminar durchzuführen mit den jeweiligen Pressesprechern der Aktivitates und der AHVs und die sollen dann auch, steht nicht drauf, feierlich, aber ich sag mal in Klammern feierlich, dann die Berichte aus den örtlichen Zeitungen überreichen. So, nun wissen wir heute, wenn ich die örtliche Zeitung anrufe, erstmal gibt's gar keine mehr in vielen Orten. Und das Zweite ist, die haben sicherlich gern was anderes zu tun, als über das Stiftungsfest bei sowieso zu berichten.
Manchmal gibt's das noch. Die Zeiten sind auch vorbei.
Genau, das heißt, aber die Statuten sind immer noch die gleichen. So, da fragt man sich, was mache ich als Pressesprecher? Dann war es immer, viele meiner Vorgänger, mit zwei habe ich sehr guten Kontakt, einer ist sogar Bundesbruder von mir, der ist während der Präsidialzeit bei uns während seiner Präsidialzeit bei uns auf dem Haus gewesen und um 3 Uhr morgens haben wir gesagt, wer bei uns auf dem Haus ist, ist entweder aktiv oder wird rausgeschmissen. Und dann hat er gesagt, dann will ich aktiv werden. So ist der Bundesbruder geworden. Und der andere ist von den Sachschwaben, also Sachsen-Weser Erlangen, kenne ich auch ganz gut. Und die haben im Wesentlichen mir damals kaum Unterlagen überlassen und haben eigentlich gesagt, im Grunde genommen ist es ganz einfach, du berufst dreimal im Jahr eine Pressekonferenz ein. Einmal zu Beginn von Coburg, dann stellst du halt vor, wer da ist und dann können Fragen gestellt werden. Einmal zum Ende, Fazit und dann gibt es ein paar Blankenbrüche noch einmal was. Mhm. Dann habe ich gesagt, das ist ja pottenlangweilig eigentlich. Wozu macht man das? Ja, aber das war eben so und von da an habe ich dann gesagt, nee, wir müssen dann mal ein bisschen mit, also PR ist ja heute auch eine ganz andere Nummer. Es ist ja nicht das Einberufen von einer Pressekonferenz, sondern ich meine, wenn wir uns bekannt machen wollen und wollen, dass mehr über uns gesprochen wird, dann müssen wir auch eben Öffentlichkeitsarbeit machen. Allein die Definition dessen war bei einigen alten Herren immer schon schwierig. Mhm. Einige begrüßen das sehr, auch die Art und Weise, wenn man sich früher unser Mitteilungsblatt anguckte, habe ich gesagt, auf einer Sitzung mal gesagt, ich würde ganz gerne ein Magazin wie den Salon machen. Da sind die gleich in Ohnmacht gefallen, weil der natürlich extrem teuer ist. Nein, sage ich, aber in der Form zumindest. Das heißt also, das Erscheinungsbild überhaupt dieser Zeitung hat sich schon mal komplett geändert. Ich sehe auch eigentlich gar keinen Unterschied zwischen dem sogenannten Schriftleiter. Ich bin eigentlich gar nicht der Schriftleiter, sondern ich mache die Zeitung. Also 99,9% aller Artikel sind von mir. Weil erstens sind die meisten Leute faul und zweitens kriegt man da nicht pünktlich was.
Das heißt, das so haben, glaube ich, viele Pressesprecher bzw. Herausgeber der Verbandszeitschrift. Ich hatte ja den Jan Schiffer, der ist noch nicht ausgestrahlt. Ich weiß nicht, ob da auch schon ausgestrahlt ist, wenn wir das Interview hier ausstrahlen.
Den kenne ich aber auch. Ich krieg ja seine Zeitung auch, ja. Hm?
Genau, und der hat genau die gleichen Sachen gesagt. Es ist immer schwierig, den Artikeln hinterherzulaufen. Sie werden nicht geliefert und dann muss er häufig selber einspringen. Und was ich sagen muss, wer einen guten Job macht, das sind die Chors mit die Chors. Das ist ein wirklich coole Zeitschrift, muss ich sagen.
Ja, ich weiß aber, ich weiß nicht, ob du weißt, was die kostet.
Ja, ich habe schon gehört, dass sie sehr teuer ist, dass da schon sehr viel Geld reinfließt. Also ist da viel Werbung drin, wie man sieht?
Ja, natürlich. Die Werbung ist ohne Zweifel, kann ich auch, also da kann ich auch nachlegen. Zu Anfang habe ich gar keine. Ich habe auch gesagt, ich bin kein Key-Accounter für Werbung, weil ich habe keine Lust, Leuten hinterherzulaufen. Im Grunde müsste der Verband aus sich selbst heraus durch Verbandsbrüder viel mehr selbst machen. Aber wenn ich die Zeitung verkaufe, muss ich erstmal ein Niveau haben, dass ich das anbieten kann. Habe ich übrigens auch gemacht. Bei mir ist die Cove, der Maßschneider, ist auch drin. Das ist ja ein Kursstudent in Münster. Hatte ich noch Glück, der hat mich angerufen dann und hat gesagt, ja, gar kein Problem, machen wir. Er hätte mit Lanzern kein Problem. Und dann habe ich gesagt, wieso, woher kennen Sie denn Lanzer? Ja, aus Münster. Ach, sag ich, das ist ja interessant. Dann sind Sie Kursstudent. Ja, sagt er. Ich sage, ich habe gegen beide gefochten. Wie gegen beide? Ja, gegen die Grünen und gegen die Blauen. Und dann sagt er, gegen wen haben Sie denn gefochten? Da sage ich, ja, gegen den und den. Er sagt, das ist nicht der Ernst. Das ist der mit dem Sohn. Der Sohn ist mein bester Freund. Und so kam man dann auch zusammen. Also nur dadurch, dass wir zufällig mal miteinander gefochten habe. Ich wusste gar nicht, dass das ein Kursstudent ist. Macht er auch Werbung bei uns. Aber zurück zu der Einstellung insgesamt. Also was muss der Pressesprecher machen? Ich meine, das weiß man ja aus großen Firmen, was der machen muss. Der muss Geschichten verkaufen und die müssen positiv sein. So heißt natürlich auch, dass wir dann auch positive Geschichten haben. Und da muss ich mich mit den Leuten auch auseinandersetzen. Es gibt mehrere Beispiele. Mich hat mal jemand aus Düsseldorf angerufen. Das war, glaube ich, nein, in Bochum angerufen. Und die hatten eine Anfrage eines Taz oder eines freien Journalisten. Und da habe ich gesagt, naja, man muss, wenn man die Leute in sein Haus kommen lässt, muss man sie nicht lange warten lassen, man muss sie warten lassen in einer Umgebung, die für sie fremd ist. Und dann muss man reinkommen und diese fremde Umgebung aufbrechen, indem man zum Beispiel mit einem Hoodie reinkommt oder sagt, nur dass das jetzt klar ist von vornherein, ich bin hier zwar in der Verbindung aktiv, aber ich bin Grünwähler. So dass die erstmal aufwachen. Und da hat er gesagt, ja, aber ich bin doch gar kein Grünwähler. Ich sage, darauf kommt es doch gar nicht an. Es kommt darauf an, dass man den Leuten nicht dass sie aus ihrer Bubble auch rauskommen, sozusagen. Er hat es jedenfalls gemacht. Ich war ja nicht dabei, aber ich wurde dann angerufen, seit wann die Taz für uns schreibt. Das heißt, der Mann hat einen Artikel geschrieben, der in der Taz abgedruckt war und der durchaus positiv war. Mhm. Und das ist ja das Entscheidende, was wir erreichen wollen. Denn wir haben ja aktuell, ich weiß nicht, ob du die ganze Sache mitbekommen hast, es gibt ja die Antifa Freiburg, die mit einem enormen Aufwand und viel, viel Geld, da steckt ja richtig eine Horde dahinter, auch im CC den ganzen E-Mail-Verkehr gehackt hat. Mhm. Darüber kann man, das ist eine eigene Sendung sicherlich, da kann man drüber nachdenken. Natürlich gibt es auch in jedem Verband irgendwelche, ja, ich sag mal, Altvorderen, um es vorsichtig auszudrücken, die mit irgendwelchen Altmännerwitzen glauben, heute bestehen zu können. Oder ich bin auch keiner, der permanent sich zurücknimmt. Aber man muss nicht wenn ich offizieller bin, muss ich nicht mit Sachen wie Bodyshaming und ähnlichen Dingen und diskriminieren und Feminismus und so weiter, muss ich nicht umgehen. Das ist auch gar nicht geboten, wenn man vernünftig erzogen worden ist. Mhm. Wo ich immer sage, ich habe noch nie das Problem mit irgendeinem Migranten gehabt. Ja, weil die sind bei mir schon früher ein- und ausgegangen. Und meine Großmutter lehrte uns, das sind normale Menschen. Der einzige Unterschied ist, die essen kein Schwein. Punkt. So, und damit war die Sache auch erledigt. Das war dann bekannt und deshalb gab es dann Nudeln mit was anderem. Mhm. Aber da wurde nicht drüber diskutiert, warum, wieso, weshalb und so weiter. Und das ist, glaube ich, bei uns insgesamt das Problem. Also, wenn man dann jetzt diese Geschichten nicht produziert und gerade wenn die Antifa dann da ist, muss man auch mit denen sprechen. Ja. Und ich habe das in meinem Studium schon gelernt. Ich war auch im Studentenparlament und einer meiner Widersacher war Tretin, der mich dann nach der Revolution aufhängen lassen wollte. Wir reden heute noch miteinander. Und ich habe heute noch gute Freunde, die aus dem, ich würde mal sagen, eher marxistischen Bereich kommen. Wenn wir uns treffen, treffen wir uns im Café der Taz. Und wir reden ganz normal miteinander und wir wissen beide voneinander, dass wir niemals die gleiche politische Richtung hatten. Aber wir achten einander so, dass wir uns auch mehrfach im Jahr besuchen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man das selber in sich hat, kann man es auch nach außen tragen. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Vor allem hat das Ganze mit Geld zu tun, weil es ist nicht umsonst. Und da fängt es an, in den Köpfen derjenigen, gerade wenn die Verbände natürlich auch, was Mitgliederzahlen angeht, schrumpfen, mhm. dann wollen die meisten lieber irgendwo hinfahren und tagen ohne Ergebnis, anstatt auf das Tagungsgeld zu verzichten und positiv Werbung zu machen, sodass junge Leute überhaupt mal wieder von uns hören. Mhm. Und auch diejenigen, die dabei sind, zu sagen, ja, nee, da bin ich gerne da drin. Das ist, glaube ich, die Aufgabe von PR, die weitestgehend unterschätzt wird, meine ich immer noch, weil es dann immer heißt, ja, die Zeitung ist teuer und so weiter und zurückgekommen wird das Kur. Die haben ja das Gleiche gemacht. Das Kur-Magazin hat ja auch keiner mehr gelesen. Und dann hat man sich eben hingesetzt und der Beck macht einen guten Job. Aber ich definitiv. Meine, wenn ich überlege, was ich schon alles ausgebe für dieses Hobby aktiv sein, dann habe ich jetzt nicht noch Lust für den Verband auch noch quer durch Deutschland zu reisen und die Leute zu interviewen, von denen ich glaube, dass die was bringen für uns. Mhm. Und wir haben ja auch bei uns im Verband sehr ordentliche Leute, die man durchaus mit so einem, ja, oder mal ein Themenheft rausbringt. Wobei ich zu Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war es beim Chor auch schon schwierig, wenn man nirgendwo mehr ein Band sah und nur ganz am Ende hieß es dann, wir haben auch ein paar Aktive. Also die erste Zeitung war schon, hat sich das verbessert. Denn ich meine, wir machen die Zeitung ja nicht, um sie bei Ärzten und Rechtsanwälten auszulegen, damit die sich amüsieren können, sondern wir machen die Zeitung ja zunächst mal für die Mitglieder. Deshalb glaube ich, ist auch immer das gebundene Heft viel besser als eine Online-Zeitung. Ich sag mal so ab 60 auf jeden Fall. Ich hätte keine Lust, nach Hause zu kommen und zu sagen, ich bin jetzt mal 3 Stunden verschwunden oder ich setze mich mit meinem Tablet irgendwo hin und lese die Zeitung. Das wäre viel zu anstrengend. Mhm. Zumal ist es dann auch eine Zeitung, die lese ich dann durch. Und was ich nicht lesen will, lese ich auch nie wieder. Wenn ich aber so ein Magazin mache, wie es jetzt die Kurs haben oder wie ja, unsere, bei den Ja, auch ich lese zum Beispiel auch das CV-Magazin. Ich habe eigentlich alle Magazine zu Hause, um mal zu sehen, was die auch machen und so ein bisschen auch zwischen den, ja, auch mal von anderen Verbänden zu berichten, damit man nicht auch da wieder nicht in seinem eigenen Saft so brütet. Mhm. Aber das ist schon, die haben schon Geld in die Hand genommen. Also das muss man schon sagen. Das ist schon toll.
Also, aber wie gesagt, bei PR. Magazin-Flair hat das auf jeden Fall.
Ja, also. genau. Und das ist einfach auch eine, das ist halt eine Kostenfrage, nicht? Das ist so ähnlich wie manche Bünde, ja auch sich keine Zeitung mehr leisten können. Also ich sage, wenn ich so eine Zeitung produziere wie bei uns, die kostet dann irgendwie 5 € bei 2 Ausgaben pro Jahr. Das muss drin liegen für einen alten Herrn, der wie viele Jahre Beitrag auch im Verband zahlt. Mhm. Muss man Prioritäten setzen. Das ist mit der Bundeszeitung ja ähnlich. Klar, in Göttingen hatten wir bis jetzt immer noch bis über 200 alte Herren, jetzt sind es 180. Und die Pyramiden sind ja überall gleich schlecht. Es sei denn, man hat eine Neugründung. In Bielefeld ist zum Beispiel nicht so. Die Alten sind alle tot und alles, was nach 70 gekommen ist, wir haben ja nur Zulauf und keine Abgänge mehr sozusagen. Aber das muss man sich dann leisten können, finde ich.
Absolut. Aber welche weiteren strategischen Herausforderungen begegnen dir denn als Pressesprecher, um halt das Bild des CCs in der Öffentlichkeit zu gestalten?
Es sind im Wesentlichen das sind eigentlich interne Dinge, weil es einfach, es bedarf einer großen Überzeugungskraft all derer, die sagt, naja, das ist ja nicht so wichtig. Das haben wir früher schon nicht gebraucht, sozusagen. Mhm. Ich glaube, das ist so ähnlich wie die, ja, wenn man so Diskussionen hört, warum Kinder, ich habe neulich mal im Kreis auch Älterer gefragt, wisst ihr eigentlich, was 2007 passiert ist? Und da sagt er, nee, ich sage, Steve Jobs hat das iPhone vorgestellt. Ach, das Telefon. Nein, sage ich, das hat mit Telefon gar nichts zu tun. Das Telefonieren ist so wie beim Auto. Das Einzige, was ihr glaubt, dass das Auto kann, ist, dass es euch von A nach B bringt. Das Auto kann viel mehr, nur ihr wisst die Knöpfe gar nicht mehr zu bedienen. Und das ist beim Telefon ja auch so. Wir sind also viel, viel weiter. Und da merke ich eben auch, dass, also ich dürfte bei meinem Jahrgang das gar nicht mehr bearbeiten, das Spiel. Oder diesen Spielplatz, weil ich gehöre eigentlich zu denen, die eigentlich sagen müssen, lass mich doch in Ruhe, ich lese morgens meine Zeitung und trinke nachmittags meinen Kaffee und ich habe ein geordnetes Leben. Das ist mir aber zu langweilig, das war immer schon zu langweilig. Mhm. Und ich versuche eben immer dahinter zu gucken und da ist es so, weil ich eben auch so lange aktiv bin, ich habe 20 Jahre, wie lange war ich denn? Ja, ich habe 20 Jahre in Göttingen gelebt und seitdem bin ich in Berlin. Aber ich bin immer noch derjenige, der sich am meisten um die Aktiven kümmert, weil immer wenn man früher in Göttingen auf dem Haus sagte, das Haus sieht ja toll aus, hat einen guten Zustand, dann habe ich am Samstag auf der Kneipe gesagt, ich bin ja auch schon seit Donnerstag da. Und das Donnerstag da sein heißt, ich nehme auch selbst den Besen in die Hand und ich fege zuerst und dann sage ich den Aktiven, wie man es macht. Und das honorieren die Leute. Und dann habe ich auch das Gefühl immer noch, dass ich einen großen Kontakt habe und bin nah dran und kenne also eher die Sorgen dieser jungen Leute. Und die interessieren mich mehr, weil die sind diejenigen, die uns nach vorne bringen sollen. Mhm. Und die sollen auch andere wieder anwerben. Und die haben das Problem mit dem Studium und nicht so sehr der dreifach Promovierte, der jetzt irgendwie 82 ist. Das sind nette Leute und die muss man sich aber anders kümmern. Das ist eine ganz andere Aufgabe. Das mache ich auch gerne. Aber und genau in dieser Bandbreite liegt eben das, was Pressesprecher eigentlich bedeutet. Nämlich nach der Sinnhaftigkeit des Ganzen. Und da muss ich sagen, nutze ich seit Neuestem einen sehr schönen Satz. Ich habe unlängst mal in Coburg bei einer Stiftungsfest eine Rede gehalten und da gab es einen, der ein kurzes Grußwort gehalten hat. Der heißt Kienel, ist Historiker und ist bei Bavaria Erlangen und sagte, wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben zu den Zeiten, als sich Verbindungen gegründet haben, gab es in Deutschland 4 große Schulen. Nämlich das erste war das Humboldtsche Bildungsprinzip. Das zweite war die Armee und das dritte war die Kirche und das vierte sind die Kooperationen. Und dann dachte ich mir schon, jetzt kommt der Gag. Klar, das Humboldtsche Bildungsprinzip ist so gut wie nicht mehr da. Viele wissen gar nicht, was es ist. Die Armee ist verschwunden und die werden wir auch nicht wieder reinholen, wenn wir jetzt Pistorius haben. Also als Schule der Nation ist sie vollkommen verschwunden. Ich habe das noch erlebt und das auch geliebt sozusagen. Die Kirche hat meines Erachtens stark versagt und erreicht viele Leute gar nicht mehr. Also losgelöst von Kirchenaustritten sind auch die Werte der Kirche nicht mehr da. Man muss ja nicht in der Kirche sein, um die Werte zu haben.
Ja, aber das ist ja unser Sondergast mal gewesen, Dr. Justus Geilhufe, der nicht kooperiert ist, Pfarrer ist, der es ja schafft, in seiner Gemeinde da so einen Turnaround halt praktisch durchzuführen.
Gebe ich dir recht, Einzelne sind immer perfekt, ja, aber eben wie gesagt, das große Ganze, als Institution der Schule ist sie nicht mehr da und das bleiben also Kooperationen. Die bleiben, die sind noch da. Nur wir schaffen uns dann selber ab, weil wir es nicht schaffen, vernünftige Geschichten zu produzieren, sodass wir in den Köpfen derjenigen, die Frage ist, ob das überhaupt noch gewünscht ist. Ich glaube nach wie vor, dass das, was wir verkörpern, und das ist nicht das, was man uns andichtet, sondern wieder zurück auf Wissenschaft und Freundschaft, das ist eine notwendige Umgebung, in der sich der Mensch befinden muss, um zurechtzukommen. Wenn man guckt, wie die Indios im Dschungel leben oder wie die Hereros oder wie die Ovambas und wo auch immer, in welchen Gemeinschaften die leben, leben die genau in den Gemeinschaften, ja, denen wir hinterher trauern, die es bei uns gar nicht mehr gibt. Durch die Wegwerfgesellschaft, die Ego-Gesellschaft, die Gesellschaft, die erzogen worden ist von der Großindustrie. Wir können gar nicht mehr nachhaltig sein, weil wenn ich auf den Kindergeburtstag komme.
Artgerecht ist, glaube ich, auch ein Begriff.
Genau, ja, sehr gut.
Den wir halt hier in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr haben. Also wenn ich an meinen Berufsalltag denke, mit dem Stress und allem drumherum, das ist alles nicht artgerecht. Das ist nicht das, wofür wir gemacht sind.
Ich versuche das jetzt gerade, das heißt, ich bin gar nicht der Urheber, aber meine Frau meinte, sie müsste jetzt sich auch sozial mal engagieren und hat dann, um das kurz zu machen, eine Patenschaft übernommen für ein afghanisches aus einer Migrantenfamilie und dann, naja, wie es denn immer so ist, der ist dann zweimal bei uns zu Hause und der ist total süß und dann waren wir da eingeladen und dann hat der Bruder hatte keinen Paten, dann habe ich das auch übernommen und dann haben wir gesagt, also die Schwester kann nicht allein sein, dann haben wir die Schwester auch noch übernommen und die Eltern haben wir jetzt auch übernommen. So. Und da kann man auch zeigen, auch die wollen ja irgendwie mal integriert sein und wollen nett leben. Aber das können die nicht da, wo die sind. Also es können in einzelnen Phasen kann es passieren, aber die Gesellschaft schafft es nicht mehr, weil wir eben diese Schulen nicht mehr haben. Und deshalb glaube ich, dass die Schule Kooperation eben noch enorm wichtig ist in diesem Ganzen. Wenn ich mir anhöre, dass 62% der aktuellen Studie im letzten Jahr psychosomatische Störungen hat, also aller Studenten, 62% psychosomatische Störungen. Ja, also ich meine, ich mittlerweile auch, aber die alten Herren. Ich sage, ja, woran liegt es denn? Ihr kommt immer nur freitags 7:30, dann setzt ihr euch mit euren Konsemestern am Tisch. Also Lebensbund heißt bei denen, die sitzen mit dem Konsemester am Tisch, saufen gemeinsam und am nächsten Morgen erzählen sie sich, wer zuerst besoffen war. Ich habe dann im 2015 als eine der Gegenmaßnahmen bei uns auf dem Haus, ich habe das ganze Haus umgebaut und ich bin auch Archivwart seit den 80er Jahren schon, seit den 70er Jahren schon in Bielefeld und habe das ganze Haus umgestellt und habe 1000 Sachen rausgegraben und habe dann gesagt, wir machen den ersten Kommerz und um 10:15 ist der Kommerz zu Ende. Dann gehen wir runter in die Kellerkneipe, dann gibt es was zu essen. Und ich hatte, früher war dann der Kommerz praktisch vorbei, weil das Haus war auch unattraktiv. Und jetzt gibt es bei uns sogenannte Inseln, wo man sitzen kann. Es gibt einen Salon, es gibt eine Lederecke, es gibt diese Ecke. Und dann habe ich gesagt, so jetzt verteilt euch mal ein bisschen. Und da habe ich die jungen Leute genommen und habe immer gesagt, so ihr sitzt jetzt hier seit 10 Minuten alleine, jetzt hier Fuchs sowieso, setzt euch jetzt zu uns. Und die alten Herren waren total dagegen. Ja, das war unmöglich. Wir haben das immer so gehabt und wir kommen ja nur für die Kommerze und so weiter. Ich sage, nein, der Kommerz zeigt das Lebensbund nicht. Weil da sitze ich nur mit 2 Leuten zusammen und kann mit keinem reden. das ist eine schöne feierliche Sache, aber die können wir kurz halten und danach findet das Gespräch statt in einem feierlichen Rahmen. Und siehe da, jetzt will es keiner mehr missen. Um 10 Uhr sind die schon alle unruhig, weil es gibt erstens was Leckeres zu essen, den üblichen Bettigel, und dann unterhält man sich. Und diese Unterhaltung ist auch praktisch das, was mich antreibt, Jung und Alt zusammenzubringen oder eben Gegner und uns. Und das ist tatsächlich so. Und wenn man mit den Leuten richtig umgeht, glaube ich, kommt man noch weiter. Also ein Beispiel ist am Ende der nächsten Ausgabe unserer Verbandszeitung. Ich hatte Klage geführt per E-Mail bei der Antifa Freiburg, dass sie nicht mehr richtig recherchieren, weil sonst recherchieren die sehr gut. Und was soll ich sagen? 3 Stunden, nachdem ich ihm die E-Mail geschrieben habe, haben sie zurückgeschrieben und haben geschrieben, Herr Vorbild, tut uns leid, dass wir falsch recherchiert haben. Und dann mit so einem kleinen Smiley dabei und haben sofort gesagt, wir haben ihre Anmerkungen umgesetzt. Und dann bin ich auf die Seite der Antifa gegangen und siehe da, es steht original drin, was ich gesagt habe. Und zwar nicht, hat er gesagt oder glaubt er, sondern Fakt. Also man kann auch mit solchen Leuten reden. Denen geht es natürlich darum, dass sie uns ganz verbieten wollen. Aber das werden wir nicht verhindern können. Aber es gibt eine Menge Leute, die gar nichts über uns wissen. Und über die sollte man eben mehr und bessere Geschichten erzählen. Und man sollte miteinander umgehen. Und meine Aufgabe zum Beispiel ist auch in Coburg, bin ich eigentlich gar nicht derjenige, der viel Bier trinkt, weil ich gar keine Zeit dazu habe, weil ich mich von Geschäft zu Geschäft bewege und mich mit Kellnerinnen unterhalte. Und dann merkt man am nächsten Tag, dass die das, was sie von mir gehört haben, auch schon an andere Gäste weitergeben, die sagen, ja, wir sind hier in die Stadt gekommen, wir wollten mal gucken, das sollen ja alles Nazis sein. Und man hört dann zu, was die sagt, und dann sagte die plötzlich, wenn sie mehr wissen wollen, setzen sie sich doch zu dem Herrn, der kennt sich da aus. Also diese Dinge, man muss es in kleinen Schritten machen. Mhm. Erstaunlicherweise ist es auch nicht so, wie verbandsübergreifend man arbeiten kann. Ich habe einen PR-Berater nebenbei, der ist Kursstudent. Also für den Verband offiziell tätig ist ein Kursstudent. Auch da sieht man kein Problem. Wenn die Chemie stimmt, macht das Spaß.
Definitiv. Es kommt immer auf die Menschen an, die dahinter stehen und nicht, ob das jetzt ein Kursstudent ist oder ein CCler. Aber wie reagiert denn der CC generell auf gesellschaftliche Veränderungen? Also was mir halt aus meiner persönlichen subjektiven Erfahrung in Erinnerung geblieben ist, dass der CC eigentlich immer ein Verband war, wo viel Toleranz geherrscht hat, also im Umgang miteinander, viele Sachen kein Tabu waren, überhaupt kein Thema waren. Sagen wir mal, ich bin ja auch jetzt seit 2009 aktiv, die Aufnahme von Ausländern nie ein Problem war, dass Themen wie Homosexualität kein Problem im CC sind. Das ist alles völlig ziemlich entspannt vor allem abgelaufen ist, dass sich da keiner groß dran aufgehangen hat. Das ist so einer der Punkte, die ich vom CC zum Beispiel so wahrgenommen habe.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Also sagen wir mal, was das Interne angeht, ist es wieder die Betrachtung eines CVers oder eines Burschenschafters oder eines Kursstudenten auf den Verband ist natürlich auch mal was anderes als das, was ich machen muss. Im Prinzip, die muss ich kaum überzeugen, die kann man überzeugen, ich stehe auch mit vielen im Guten, diese ganzen Studentenhistoriker, die man ja auch mit der Zeit kennt, die sind ja auch in allen möglichen Verbänden, man spricht miteinander, das ist auch richtig. Und der CC hat in der Tat, also in meinen Bünden, ich sag mal, als wir damals mit denen, was ich berichtete, dass wir 15 Aktive und 11 Offiziere waren. Wir hatten auch einen Kriegsdienstverweigerer, der war Juso. Da haben wir uns darüber Anführungsstriche lustig gemacht und gesagt, jeder Bund kann sich einen Juso leisten.
Ja. Das ist, glaube ich, aber heute immer noch so.
So, ja, ja,
mehr
klar.
Zwei ist
aber
das
war, ja, ja, ist ja hier. Also ich finde auch so, ich meine, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, es gab auch in den 50er Jahren schon Leute, die waren homosexuell und die haben dann haben die ihren Sohn adoptiert. Und dann habe ich gesagt, also ihr könnt mir ja viel erzählen, aber das ist gar nicht sein Sohn, das ist sein Freund. Und heiraten durfte man damals noch nicht. Mhm. Und da wurde mir gesagt, nein, das ist doch unmöglich. Und natürlich war es so, ja. Aber es gibt auch immer noch Leute, und vereinzelt zumindest, die dann gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass bei uns ein Homosexueller im Vorstand ist. Das war in den 80er Jahren oder 90er Jahren, bis Anfang der 2000er war das auch noch so. Kenne ich Beispiele. Mhm. Aber insgesamt muss ich sagen, ist der CC eigentlich immer schon sehr liberal gewesen. Wir hatten schon vor der letzten Jahrtausendwende hatten wir schon Kubaner bei uns aktiv. Wir hatten in den 50er Jahren Japaner, die aktiv wurden. Ganz interessant, habe ich übrigens nebenbei geforscht. Weißt du, dass die Japaner haben bis 1954 nur Medizin studieren können, wenn sie Deutsch konnten? Denn an der Universität in Tokio wurde Medizin in Deutsch unterrichtet. Die mussten alle nach Deutschland zum Formulieren. Das hängt damit zusammen, dass das gesamte medizinische System von Deutschen eingeführt wurde. Und deshalb hatten wir zum Beispiel zwei Japaner. Mhm. Das ist in der Tat richtig. Das ist sehr. Aber mir ist insgesamt im Augenblick merkt man so ganz deutlich, dass so der, es gibt so ein paar Ältere, die bremsen. Die Jüngeren kommen nicht so schnell durch. Die Apparate sind meiner Ansicht nach eben wie auch, was ich eigentlich schon sagte mal, dass wir in unseren Strukturen so sind, wie es früher mal war. Ja, früher brauchte man diese Leute alle und früher brauchte man diese Systeme. Man braucht aber heute zum Beispiel keinen Beirat mehr. Viele Verbindungen sind aufgestellt, die haben einen Vorstand und dann gibt es Beiräte. So, jetzt frage ich dich, wozu brauche ich einen Beirat? Wenn ich der Vorstandsvorsitzende bin, dann entscheide ich alleine. Wenn ich nicht da bin, macht das der Stellvertreter. Wenn der eine Frage hat, kann er seinen Beirat fragen. Aber die Struktur früher war, alle reisten an und alle hatten was zu sagen. Und das sehen wir in der Politik ja auch häufig. Ich meine, wie kann man bitte schön Beratungen machen, wenn da mehr als 10 Leute im Raum sind? Ja. Mhm. 8, sagt man, ist in der Regel eine Faustregel, die man sagt, das reicht. Ja, Jeff Bezos ist ein berühmtes Beispiel. Der lädt nie mehr Leute ein, als sich von 2 Pizzen ernähren können.
Ja, das kenne ich auch, die Geschichte. Und ja, das darf auch nur so lange dauern, bis die Pizzen aufgegessen sind.
Genau, und jeder muss vorher einreichen, was er sagt, damit der andere sich beschäftigen kann damit. Mhm. Das ist übrigens gar nichts Neues, denn unter den Gelehrten im Mittelalter war es schon so, du durftest grundsätzlich nur etwas sagen, wenn du deiner Rede vorangestellt hast, das, was der gesagt hat, der vor dir gesprochen hat, so dass du ihm mitteilst und dass du allen mitteilst, dass du verstanden hast, worum es geht. Und erst dann konntest du Replik machen. Aber heute ist doch so, da stehen doch in unseren Konventen, ganz egal, wo das ist, stehen Leute auf. Da denke ich irgendwie, das haben doch schon 5 andere gesagt. Ja, oder sie melden sich zu Themen, zu denen sie gar keine Ahnung haben. Wenn ein 80-jähriger Sozialrichter aufsteht und mich danach befragt, ob ich irgendwo einen Sachverständigen eingeholt hätte, weil ich einen Teeträger in einen Raum eingebaut habe, dann sollte er sich dort eher damit beschäftigen, ob ich möglicherweise jedes Jahr für 1 Million baue, weil ich Bauunternehmer bin, anstatt mich zu befragen nach irgendwelchen Dingen, von denen der keine Ahnung hat. Mhm. Aber so sind Beiräte. Und ich habe das bei uns im Bund auch mal mitgeteilt. Beiräte sind seinerzeit gewählt worden, als die Satzung in den 50er Jahren neu geschrieben worden sind, als wir hatten... Da sind viele Bünde fusioniert. Da hatten wir die Kriegsgeneration. Das waren Soldaten. Das waren andere Typen, als die in den 50er Jahren angefangen haben. Dann hatten wir die Kameradschaft da. Also da waren ja Unmengen von Leuten. Da waren 400 alte Herren. Und die mussten natürlich, weil wir gar keine Kommunikationsmittel hatten, auch alle gehört werden. Und wo ging das? Auf dem Konvent. Mhm. Nur heute haben wir auf Knopfdruck 10.000 Leute informiert. Ob sie es lesen oder nicht, ist ja eine andere Frage oder verstehen. Aber wir haben sie informiert. Das heißt, ich brauche diese Leute alle gar nicht mehr. Ich brauche die ganzen Gremien gar nicht mehr. Wir können viel schneller agieren und sind damit auch, wir sind schneller am Puls der Zeit. Wir können eben sofort eine Maßnahme ergreifen und müssen nicht erst einberufen und irgendwelche Vorschriften berücksichtigen. Und das ist ein allgemeines Empfinden meiner, was Gemeinschaft angeht, was Politik angeht, dass wir uns natürlich auch ergehen in solchen, erstarrten, zu vielen Einheiten der Sitzung und der Meinungsmache, Und es geht im Verband ja um gar nichts. Es geht um Frohsinn, denn der Verband ist ja ganz ehrlich, alle Verbände sind vollkommen überflüssig. Darüber machen wir uns mal keine Gedanken. Warum ist denn ein Verband früher gegründet worden? Wenn wir zum Beispiel, wenn die Landsmannschaften früher feststellten, dass in Greifswald eine Landsmannschaft zugemacht hat, dann gab es einen Rundruf, dann wurden sofort 10 Leute zur Verfügung gestellt von allen möglichen Bünden aus Deutschland, die gingen nach Greifswald und machten den Bund wieder auf, weil man landsmannschaftliches Leben an der Uni Greifswald haben wollte. Das interessiert heute keinen Menschen mehr. Ja? Das heißt, die eigentliche Verbände sind ja dafür da, Politik zu machen. Mhm. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von des Politwissenschaftlers, sondern Universitätspolitik. Mhm. Ja, Daseinsberechtigung, Sachen erkämpfen, Räume erkämpfen, Möglichkeiten erkämpfen. Wir sind aus der Universität weitestgehend ausgeschlossen, ja, weil wir es da auch verpennt haben. Und man braucht den Verband gar nicht mehr. Der Verband ist vollkommen überflüssig. Es sei denn, man macht irgendein gemeinsames Fest, da könnten wir uns aber auch genauso gut einen Eventmanager holen und sagen, wir machen morgen in Eisenach und übermorgen sind wir in Düsseldorf und wir machen eine schöne Party mit einer Rheinschifffahrt und sind gut drauf. Also dafür sind Verbände nicht mehr da. Mhm. Ja, und Standesdünkel, wie gesagt, gibt es auch nicht mehr. Was hält uns zusammen? Nichts. Also so sehe ich das. So schön das Coburg-Fest ist, aber das ist nichts anderes als ein Ort, wo sich viele gemeinsam treffen. Und dafür brauche ich eigentlich keinen Verband, da brauche ich nur jemanden, der es organisiert. So. Aber es sind ja keine Inhalte mehr da. Bei dem Kurs habe ich auch keine Inhalte jetzt gesehen. Also wie gesagt, die einzigen, die DBler, die haben vielleicht noch Inhalte, weil sie sich berufen fühlen, irgendwas zu tun, was die Altvorderen ganz anders gesehen haben, glaube ich jedenfalls. Deshalb ist die Arbeit für mich sehr schwer. Ich bin auch eigentlich immer einer, der häufig reagiert. Und ich würde viel lieber noch mehr agieren. Mhm. Aber dazu sind die Möglichkeiten auch gar nicht da. Denn wenn ich agiere, muss ich wirklich auch einen vernünftigen... Also das kann ich fast gar nicht alleine schaffen. Das kann niemand alleine schaffen. Man sieht das ja, wenn ich... Ich meine, als Beispiel, wie PR gesehen wird heute, es gibt eine bundesdeutsche GmbH, die dafür zuständig ist, die Maut einzukassieren. Ja, die hat allein in der PR-Abteilung 17 Leute. Da frage ich mich, was soll das? Mhm. Also da wären in unseren Verbänden 3 Leute besser als bei den 17. Aber daran sieht man, wie das gemacht wird.
Aber wie denkst du denn persönlich, wie der Coburger Konvent sich dann in den nächsten 10 Jahren entwickelt wird? Also welche Veränderungen wären denn notwendig?
Schwierig. Also man müsste im Grunde genommen das Konstrukt muss etwas schlanker gemacht werden, glaube ich schon. Dann ist die Frage, was ist das einzelne Mitglied bereit auch zu zahlen, um diesen Aufwand für einen solchen, wir sind ja auch das, wir haben das größte Verbandstreffen, das es überhaupt gibt. Wobei das auch, muss man auch sagen, auch natürlich eine der Zeit, ich mag das Wort zeitgemäß gar nicht, weil das ist so schwammig. Das benutzt auch jeder. Aber wenn du dir überlegst, in den 60er Jahren war es so, dann hast du morgens den Kalender aufgeschlagen und sagst, Hertha, pack den Koffer, es ist Pfingsten, wir fahren nach Coburg. So, wenn du heute deiner Frau sagst, du fährst nach Coburg, sag die, sag mal, für 3 Tage saufen, wenn ich dir zugucke, muss ich 2 Tage Urlaub nehmen, was soll das? Ja, damals, naja, ist so. Es gibt Frauen, die fahren da gerne hin und die sind auch gern gesehen, das ist auch wunderbar. Machen das aber seit Jahren schon, aber unterm Strich gesehen ist es da sehr, und es gibt ja auch Freundschaften, die dort entstanden sind und es gibt auch welche, die da gemeinsam hinfahren, die nehmen ihre Kinder mit. Aber ein Großteil der Frauen, meine Frau sagt das auch immer, sagst du, fahr da hin. Ich meine, für die habe ich da sowieso keine Zeit. Aber da fängt es schon an. Ja, früher waren wir 4.000 Leute oder 5.000 Leute in der Stadt. Jetzt sind wir 2.000 Leute. Und die Aktiven sind noch, ist die kleinste Gruppe dabei, weil die ja auch sowieso schon kleiner geworden ist. Ja, also Zeiten mit 45 Aktiven und so weiter, die sind halt vorbei. Das heißt, wir bewegen uns automatisch in die Gegenden, sowieso weniger werden. Das hat jetzt der erste Bund seit Jahren mal wieder vertagt. Landsmannschaft Katja Gießen hat vertagt. Mhm. Das heißt also, es gibt auch Bünde, die die ja mal eine Auszeit nehmen müssen.
Mit denen hatte ich telefoniert. Denen hatte ich geraten, Sachen zu packen und nach Düsseldorf zu kommen. Mhm. Weil da ist eine VACC, die ist 100 Mann stark und es gibt keinen CC-Bund hier im Ort. Und das würde, glaube ich, der Couleur-Landschaft bei uns gut tun. Und wäre viel Potenzial bei 60.000 Studenten, es mal zu probieren.
Ja, da ist ja der, mein Chef sitzt ja in Düsseldorf, der Hubert Stech. Ja, Chef der, also ist nicht Chef der VACC, aber der ist Mitglied der VACC und die VACC Düsseldorf ist bei uns das, was den, wie sagt man, AHCC-Vorstand sozusagen. Also der oberste alte Herr, er sitzt also in Düsseldorf. Und und es gibt andere, die sind knapp davor und so weiter. Das heißt, insgesamt müssen wir uns mal Gedanken darüber machen, wie sieht die Kooperationslandschaft sowieso aus? Und dann ist die Frage eben, kann der Verband so weiterleben, wie er bis jetzt gelebt hat, auch was die Satzung angeht? Mhm. Oder aber besinnt man sich einfach mal drauf, was bedeutet der Verband? Und da komme ich wieder drauf zu, was ich schon gesagt habe. Verbände sind zunächst gegründet worden, weil man alleine nicht genug Kapazität zum Kämpfen hatte. Das wollte man auf mehrere Schultern legen. Also hat man sich zusammengetan, um das, was man wollte, gemeinsam nach vorne zu treiben. In anderen Fällen ist es so, dass Verbände sich gründen, weil sie alleine nicht in der Lage sind zu überleben. Und sie brauchen praktisch Dienstleister. Ja, wenn man sich die großen Verbände anguckt, sind sie im Grunde genommen alle Dienstleister. Jetzt ist die Frage, was für Dienstleistungen erbringt ein Coburger Konvent? Und das ist meiner Ansicht nach deutlich zu wenig. Wir haben eine CC-Akademie, die macht gute Ausbildungen. Da muss man sicherlich auch mal drüber nachdenken, dass man natürlich auch da immer begrenzt Leute einsetzen kann. Also ich habe immer gelernt, wenn Sie einen Berater haben, den Sie in die Firma holen und der kostet weniger als 2.000 Euro pro Tag, dann sollte man da lieber Abstand von nehmen. Ja, so. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man 10 Seminare macht in Bad Blankenburg, was das allein kosten würde. Aber es gibt ja sicherlich was dazwischen. Aber 800 Euro, da muss ich sagen, was kommt dabei raus anschließend für junge Leute? So, nur ein Beispiel. Oder was ist Digitalisierung? Ja, wie ist der Verband aufgestellt? Wir haben letztendlich, ist der Verband ja, sind ja alles Ehrenämtler. Wir haben nur einen Nebenbeschäftigten sozusagen, Ruheständler, der, ich weiß nicht auf welcher Basis, aber der ist einmal die Woche im Büro. Da haben wir eine Kraft, die so ein bisschen Büroarbeit macht. Mhm. Das heißt also, wollen sich die Verbindungen noch etwas leisten, was sie dann selbst nicht mehr bewerkstelligen können oder noch nie konnten oder früher kompensiert haben, allein durch Masse. Beispiel, wenn du am Ort 45 Inaktive hast und davon sind 3 Oberärzte, 2 Rechtsreferendare, einer noch 2 Promovierende, dann brauchtest du dir über den Fortgang deines Bundes keine Gedanken machen, dass sie in eine falsche Richtung liefen, denn einer von denen kam immer noch aufs Haus und dann setzte er sich auf den Konvent und sagt, was ist denn hier los? Und dann wurde kurz das Ruder in die richtige Richtung gestellt, dann ruderte man weiter. Denn niemand hatte sich ja getraut, als junger Mensch einem Rechtsreferendar zu sagen, was bist du denn für einer? Wenn du dir heute die Landschaft der Aktiven anguckst, wo wir häufig Inaktive im höheren Semester haben, die schon den zweiten oder dritten Studiengang im Bachelor angegangen sind.
Mhm, ja, oder, ein ganz großes Problem.
Genau, wo die ja schon weg sind. Das heißt also, der Verband hat sich gar nicht auf das eingestellt, was wir im Recruiting reden. Da reden wir drüber. Wir sagen ja immer so schön, ja, wie heißt das schon, das Keil-Seminar. Wenn ich mir die Unterlagen des Keil-Seminars angucke, dann hat die einer auch 1950 geschrieben.
Ja, da waren wir bei uns im Bund ja sehr, sehr aktiv. Wir haben ja Social-Media-Kampagnen entwickelt zum Keilen. Das hat auch in einer schwierigen Stadt wie Düsseldorf dazu geführt, dass wir mehrere neue Füchse dadurch gewonnen haben, die durch diese Kampagnen angezogen worden sind. Ich hatte auch schon bei Bünden auch Seminare dementsprechend schon online gegeben, wie man halt wie bei einer Werbekampagne Target-Personas aufbaut. Und da hatten wir zum Beispiel 2 Typen herausgearbeitet. Das war einmal die prädestinierte Buchse Hendrik. Das ist so der Typ potenzieller Aktiver, der Vater, Bruder, Cousin aktiv ist, der das kennt, schon mit Wachsjacke rumläuft, Segelschuhe trägt, halt in einem Studiengang wie Jura, Medizin unterwegs ist. Von denen gibt's halt leider nicht so viele, das ist halt ein Problem. Und ein Großteil eigentlich der Leute, die man kalt, war dann unsere Persona, der unwissende Thomas. Also ein Junge, der halt aus einer nicht akademischen Familie kommt, erste Generation, Akademiker, verankert im Sportverein zu Hause, vielleicht noch eine Freundin im Dorf, aber halt in die Großstadt ankommt und noch Anschluss sucht, dass man halt die Bedürfnisse von dem halt nimmt und sich darauf fokussiert. Und dann haben wir mit der Meta Business Suite eine Kampagne aufgebaut, wo wir also Faktoren festgelegt haben, die diese Personen haben müsste, unserer Meinung nach. Und dann haben wir halt letztes Jahr eine Kampagne gefahren, wo wir letztendlich über 12.000 Zielaccounts erreicht haben, von Leuten, die gepasst haben. Und es war halt auch so, wir waren dann bummeln, unter anderem bei den Burgunden in Düsseldorf, und die haben sich beschwert, dass jeder von denen die Werbung auf ihrem Handy halt hatte. Das uns dann aber auch gezeigt hat in dem Moment, wow, wir haben die Target-Personas getroffen, weil die Jungs sind ja die Zielgruppe. Und das hat dann auch zu einem sehr, sehr großen Traffic halt auch geführt. Wir hatten über 90 Leute, die sich interessiert haben, und am Ende haben wir halt nach allem hin und her 3 Leute aktiv gemacht, die da hervorgegangen sind. Ohne Respekt. Zimmer, ohne sonst wie, und die sind auch bis nach wie vor heute da, und das machen wir jetzt jedes Jahr. Wir haben ein ziemlich großes Budget dafür, also wir geben noch mehrere hundert Euro halt aus, aber es amortisiert sich halt und es lohnt sich, und das ist auch eine Methode, wo ich denke, wo man heute halt auf jeden Fall keilen sollte. Nicht nur die reine Zimmergeschichte, sondern halt wirklich die Leute attraktiv anziehen, dass sie von sich aus Mitglied werden wollen. Es ist viel Arbeit, es ist nicht eben mal gemacht, sondern es ist halt wie im richtigen Geschäft. Es ist viel Arbeit, es ist ein Vertrieb praktisch, der also passiert, eine Akquise, ein Recruiting. Weil ich sagen muss, ich bin ja auch Senior Consultant im richtigen Leben als Recruiter und Headhunter. Also mir macht das halt auch Spaß. Und und da gehen wir halt hin, sobald jemand an unseren Haken rankommt, holen wir die Angel raus und gehen in Kontakt mit ihm. Und das ist gut. Und das Gute ist, ich habe halt den Podcast, den kann ich dann auch immer direkt empfehlen und sage, hört ihr das mal an. Und dann kann man dann am Ende halt eine Keilung dann am Ende durchführen. Oder wie man in der Werbung sagt, eine Conversion halt. Und das ist wirklich ein zukunftsträchtiges Konzept auf jeden Fall.
Respekt, klingt sehr gut. Hat aber die Voraussetzung, dass wenn man so ein Konzept entwickelt, dass es auf Leute und dass es Leute trifft und die aufnimmt, die entscheiden können, die dein Alter haben oder so denken wie du und ich. Mhm. Und das ist genau das Problem. Als ich angefangen habe, habe ich gesagt, wir müssen erstmal eine neue Webseite haben. Mhm. Dann habe ich gesagt, wir müssen mal einen Film machen, so einen Imagefilm. Dann habe ich eine junge Agentur gefunden, die auch Lust haben, die auch noch im Bereich des Bezahlbaren sind, weil sie auch wirklich selber Spaß dran haben. Dann ist der nächste Schritt dann so, jetzt machen wir mal kleine Filmchen, ja, zum Beispiel für TikTok. Das ist da hätte ich auch sagen.
Das ist ein wichtiger
können,
Markt, weil das junge Leute fahren im Alter zwischen 18 und 22 Jahre.
Jetzt, du stellst dir die Frage, was ich gern verändern möchte, und die Frage hast du jetzt selbst beantwortet. Wenn du sagst, es ist ein wichtiger Markt, bedeutet das, dass man erkennen muss, dass es ein wichtiger Markt ist und wissen muss, dass es geht. Oder aber ich muss mir von den Experten sagen lassen, wenn der sagt, das ist ein wichtiger Markt, es ist für mich jetzt schwierig immer zu sagen, wie gesagt, aufgrund meiner Altersstruktur, wenn ich sage, das ist ein wichtiger Markt, dann denken die, der Faubel spinnt nur. Ja? Wenn jetzt ein 40-Jähriger sagen würde, weiß ich nicht, ob es jetzt besser ankommt. Jedenfalls die das Geld zur Verfügung stellen müssen, die haben kein Interesse daran. Das ist abgelehnt worden. Zweimal schon. Mhm. Ja. Und also alle diese Veränderungen, die gemacht werden müssten. Die nächste Webseite, da wird stundenlang drüber diskutiert. Da sage ich, das ist oldschool. Das macht kein Mensch mehr. Damit kannst du nichts mehr. Das heißt also, es gibt wahrscheinlich genügend Leute, junge Leute, die auch noch da mitmachen würden. Ich weiß auch ein paar. Aber es müssen auch die momentan noch so das Ruder in der Hand haben. Und das sind häufig Leute, die sind nicht viel älter als ich oder jünger. Mhm. Ja, es gibt ein schönes Beispiel mal. Ich hatte auf der ersten, da sieht man auch, wie die Leute ticken zum Teil, auf meiner allerersten, bei meinem allerersten Auftreten als Pressesprecher bei einer Tagung habe ich mich wie selbstverständlich in die Vorstandssitzung gesetzt. Weil ich denke, wenn der Pressesprecher nicht weiß, was der Vorstand denkt, dann brauche ich nicht Pressesprecher zu sein. Mhm. Und dann sagt einer, was machen Sie hier? Naja, wir sind ja gar nicht Mitglied. Da sage ich, ich will doch nicht Mitglied sein, ich will nicht mit abstimmen, ich will nur hören. Und da waren und dann hatten wir noch zwei Sachen und dann hat mich einer zur Seite genommen und sagt, also Herr Vorpel, ich muss Ihnen das mal sagen, so geht das nicht. Ja, so erklärte der alles mal und legt so ganz jovial die Hand auf meine Schulter und sagte, wenn Sie mal in mein Alter kommen, dann denken Sie so wie ich. Da habe ich gedacht, mit sowas konnte ich noch nie was anfangen, ja. Mhm. Und am nächsten Tag war der vor mir, es war Winter, und zog seinen Mantel an und dann sage ich, ach, Herr Verbandsbruder, wollen Sie mir noch eben ganz kurz mal sagen, wie alt sind Sie eigentlich? Was für ein Jahrgang sind Sie? Und dann stelle ich fest, er ist 5 Jahre jünger als ich. Ja, und weißt du, was ich meine mit der, das hat jetzt nicht irgendwas mit dem Alter zu tun. Aber wichtig ist zu wissen, ja, was wollen wir in Zukunft? Und die Zeiten sind vorbei. Ich meine, ich habe den alten Herrn bei uns auf dem Haus neulich mal gesagt, ich sage, wisst ihr, wenn das alles so gut wäre, wie ihr immer erzählt, dann habt ihr doch alle Fehler gemacht. Wieso? Ja, sage ich, wenn ihr alle eure Söhne bei uns aktiv gemacht hättet, dann hätten wir 55 alte Herren mehr. 55 zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Ja, das ist ein Viertel des ganzen Bestandes. Ja, also wir werden um ein Viertel stärker. Das gilt ja für alle Bünde sozusagen.
Definitiv.
Wie viele Potenzial? Das heißt also, dass sich aus sich selbst heraus rekrutieren, passiert maximal noch bei den blauen Kurs vielleicht, da vielleicht noch, das weiß ich nicht im Augenblick, habe ich keinen großen Einblick, aber da mag es noch sein, dann gibt es möglicherweise den einen oder anderen Kursstudenten, aber diese, wo man früher die Lehrer hatte, ja, also wenn man in den Strukturen nachguckt, wieso hatten wir zu dem Zeitpunkt denn praktisch jeden zweiten, der aus Wilhelmshaven kam oder der jede dritte kam, das war ja nicht regional bedingt, aber das lag daran, dass da zwei Oberstudienräte saßen, ja, die gesagt haben, so, hier Wolters, ja, was hast du vor? Nee, du gehst nach Düsseldorf und studierst Politikwissenschaften. Ich habe dich da schon angemeldet. Und dann setzt du dich ins Zug und kommst an, dann stehen da drei Leute, da steht ein Schild, Wolters melden. Mhm. So, und dann gehst du mit und ja, und dann warst du aktiv. Weil du natürlich, das ist ja ein guter Typ, der Oberstudienrektor. Aber das ist doch alles vorbei. Das heißt also, wenn wir uns nicht auf diese neuen Medien begeben oder auf die nicht stürzen, wenn man sie sinnvoll einsetzt.
Absolut.
Ja. Und wenn man dann auch den Leuten tatsächlich nicht so diese Knigge-Seminare, das ist ja ganz nett, aber das mache ich nachmittags auf dem Haus. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie wohin zu fahren. Mhm. Aber es gibt ja wirklich auch gute Seminare, die Soft Skills wirklich, wobei auch da muss ich sagen, die meisten Soft Skills werden vermittelt, indem man den Leuten das vorlebt. Und das ist eben nicht um 7:30 am Samstag vor der Kneipe kommen und um 12 Uhr gehen, sondern eben mal auf den Dienstagabend kommen und die Leute alle mal einladen und mal fragen, wo der Schuh drückt. Und dann kommen wir wieder zu dem, dass sie auch sagen, ja, und so weiter. Und ich selbst habe schon erlebt, da gibt es Leute, die waren mehr als suizidgefährdet. Ja, da muss man sich eben ein bisschen mehr einsetzen. Und das sind die Dinge, die eigentlich auch die Gemeinschaft ausmachen. Denn Wissenschaft und Freundschaft entsteht ja eben dann auch in der Freude heißt ja, Freundschaft heißt bei mir auch immer Freude. Die Freude darüber, etwas weiterzugeben, was ich selbst erfahren habe. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass ich gar nicht so viel mehr habe lernen können, weil ich das große Glück hatte, das neulich mal in einem Freundeskreis besprochen, dass diese ganzen Komponenten, die man so fürs Leben braucht, bei uns zu Hause wie selbstverständlich mitgegeben worden sind, weil die Umstände es erlaubten. Ja, klar ist das heute nicht mehr drin. Zwei Omas zu Hause hat keiner mehr. Kein Mensch wächst in einem Haus auf, wo die Tante und der Onkel noch im Hause mitwohnten und so weiter und so fort. Mhm. Weiß ich auch alles. Aber weil das eben nicht mehr so ist und weil ich so viele Dinge, die ich auch in meinem Job täglich benutzt habe und auch heute noch in meinen Jobs, wenn ich das so sehen darf, nutze, sind Dinge, die mir irgendjemand im Hause bei uns vorgelebt hat und die ich nie hinterfragt habe. Mhm. Weil ich immer denke, nee, das war ja easy. Also ich sage immer, als das mit den 5 Mahlzeiten pro Tag aufkam, ja, habe ich mir überlegt, warum soll ich mich mit so einem Scheiß beschäftigen? Mein Vater ist in Stalingrad gewesen, ist über 70, ist kerngesund und isst 3-mal am Tag. Und zwar isst er, wenn er Käse gegessen hat, danach nichts mehr, weil er sich sagt, Käse schließt den Magen zu. Also wenn der so ein Prinzip beherrscht, warum muss ich mich darüber Gedanken machen, wo es so viele andere Probleme gibt?
Ja.
Und das ist das, was wir hier nicht sehen. Aber wie gesagt, Sachen TikTok ist für mich, das war erschreckend, wo einfach gesagt wird, da sehen wir keinen Sinn drin. Und da denke ich mir, naja, wenn wir die Leute nicht direkt ansprechen, Zimmerkeile ist immer Mist.
Also ja. Ich kann da noch mal ein bisschen Futter geben. Der erste Gast in diesem Podcast war ja Till Theodor vom Reugel aus Tübingen. Und er ist ja ein sehr pfiffiger Social-Media-Experte, er hat ja auch eine eigene Agentur und der hat ja für Reugel damals dann diesen Account aufgebaut, diese Videos aufgebaut mit Signature-Phrases, immer ein ähnliches Konstrukt, halt mit einem Hook, dass man Interesse hatte, und der hat da mehrere Millionen Views mit hingekriegt und der Algorithmus ist gut, der wird das auch den richtigen Leuten zugespielt haben, weil Reugel hat nämlich ungefähr 30 Aktive, das ist auch eine Hausnummer und das gleiche ist ja bei uns mit Corpo-Meme, also mein erstes Großprojekt, was ich damals gestartet hatte in der Corpo-Welt, da ist es halt auch so, wenn wir unseren Haupttraffic haben, zum Beispiel mit den Best-of-Monat, da haben wir 1,2 Millionen Impressions, also wenn die Bilder 1,2 Millionen Mal geschaut, und das sind Reichweiten, die kriegt man halt mit den traditionellen Medien nicht so ganz einfach hin, und das ist halt die Stärke, die wir da halt haben, die wir da ausspielen können. Das ist ja auch mit dem Podcast. Der ist jetzt auch zu diesem Zeitpunkt jetzt hier 59.000 Mal seit Anfang des Jahres gehört worden. Das sind halt Zahlen, die kriegt man halt mit diesen, also mit den digitalen Medien halt hin. Kostet zwar Geld teilweise, also auch wenn man Werbung schalten muss, und dann ist der Algorithmus auch großzügiger. Man kann virale Mechanismen benutzen. Das ist eine kleine Wissenschaft für sich, weil die ständig immer die Sachen ändern. Aber das erinnert mich immer sehr stark, was du gerade auch gesagt hast, an die Diskussion damals vor 15 Jahren, ob ein Bund denn jetzt bitte eine Wikipedia-Seite haben dürfte oder nicht, weil andere Leute könnten ja böse Sachen über einen reinschreiben. Was ist, ich glaube, da ist vielleicht bei 1 oder 2 Bünden vielleicht passiert, aber der Rest hat da seine Wikipedia-Seite, wo kein Haar nachkräht, wo man mal schaut, so wer ist denn da aktiv gewesen und gut ist.
Ja, und das Bewusstsein zu schaffen eben, das ist eben auch eine Frage der Dienstleistung. Da könnte eben der Verband oder die Verbände könnten oder sollten, ich will das ja keinem vorschreiben, aber ich glaube, dass es eben enorm wichtig ist, wenn man dort in Vorleistung geht für die kleineren Bünde. Guck, mein Mutterbund hat zum Beispiel, ich glaube, wir haben jetzt 68 alte Herren. Ich meine, klar, 72 wieder gegründet worden, da ist der Großteil ist weggestorben, dann gibt es 2, 3 Doppelbänderleute, aber so viel kannst du gar nicht rekrutieren sozusagen. Und dann gibt es auch da Aderlass, aber diese Bünde sind gar nicht in der Lage dazu. Ja? Oder es gibt ja auch Bünde, die verschwunden sind, siehe Düsseldorf, Citavia, mit denen waren wir früher mit Citavia vereint. Also in Leipziger Zeiten waren wir noch mit Citavia ein Bund. Die haben sich dann aber nicht so gut verstanden und haben sich dann nach dem Kriege wieder aufgelöst und ja, sind dann zum Merowinger gegangen oder Dortmund, genau das gleiche. Hansia Dortmund ist auch wieder verschwunden. Es gibt ja schon Bünde, die wieder verschwunden sind, weil sie eben zu klein waren und nicht allein überlebensfähig waren. Dann hatten wir den Aderlass der Turnerschaften, die nicht mehr fechten wollten. Ja, mit den 11
Der
Bünden.
Marburger Kreis ist das, ne?
Ja, Marburger Kreis damals, ja genau. War ja 71, war die typische, weil das ist wie so ein, ja, wie sagt man da hatte man ja auch schon überall Nachwuchsschwierigkeiten. Und das Geschreier der alten Herren heute ist eben auch häufig belastet davon, dass sie nur ihre eigene Wahrheit sehen wollen. Ja, neulich sagte einer, ja und so. Und da sage ich, was redet ihr für einen Quatsch? Wir haben jetzt gerade die 100 Semesterverbände verliehen und die Generation davor, da waren 4 Aktive. 4. Ja, also wenn wir jetzt 6 haben, ist das verdammt wenig und mir ist das auch zu wenig. Aber es ist gar nicht so was Besonderes. Also die Zeiten, wo der immer sagt, ja, wir waren damals 11. Dann kann man auch den Leuten immer sagen, ihr wart damals 11 Aktive und von denen ist einer gestorben und einer ist noch dabei. Der Rest ist ausgetreten. Nee, es kann gar nicht sein. Ich sag doch, alle als alte Herren. Ja, was sind das für Schwachmaten, die dann als alte Herren austreten? Was haben die für eine Gemeinschaft? Was habt ihr mit denen gemacht? Ja, und das ist auch, wie gesagt, das ist, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass manche Leute, also wir denken noch, wir sind in einem Bund, wir sind in einem Verband, aber wir denken noch zu wenig aneinander. Insofern ist die Aussage mit den 4 Schulen bei uns im Letzten, sie ist richtig, weil es uns noch gibt, aber es ist ein wenig zu viel Theorie. Denn die wirkliche Praxis besteht darin, ich bin zum Beispiel auch Freund und Leitwart meines Bundes. Ja, das bedeutet aber auch, dass ich die alten Frauen, also die alten Damen, wie sagt man da, die Bundesschwestern, so heißt das bei uns.
Die hohen Damen.
Die hohen Damen sind ja bei den Damenverbindungen. Aber die Bundesschwestern rufe ich an, wenn die Männer Geburtstag haben, obwohl sie schon tot sind. Mhm. Ja. Und dann sieht man 94-Jährige am Telefon, wie die sich freuen wie Bolle. Ja, oder ja, auch, wenn ich weiß, dass die Männer sind in einer Demenzphase oder denen geht's nicht gut, dann rufe ich die Frauen an. Ja, mindestens einmal im Jahr, ich versuche das häufiger. Das heißt, das Zusammenhalten dieser Leute, um dann das Wort Freundschaft auszuleben, beziehungsweise mit Inhalt zu füllen, ist das Entscheidende. Und dafür lohnt es sich, neue Leute zu gewinnen. Und dafür lohnt es sich, das unter anderem anzuwenden, was du gerade explizit dargestellt hast. Das bedeutet aber auch, dass es die zum Teil das Sagen haben oder hatten, überzeugen muss und sagen muss, wir müssen eben nicht elendig diskutieren, sondern wir müssen alte Zöpfe abschneiden. Ja, man sieht auch, wenn bei uns Satzungen überarbeitet werden, ich bin zum Beispiel in einer Funktion einmal Beauftragter und einmal Amtsleiter. Der Unterschied ist, beauftragt kann man werden. Amtsleiter muss man gewählt werden. Ja, was bin ich denn nun eigentlich? Ja. Das darf einem solchen Verband eigentlich gar nicht unterkommen, dass selbst Leute, die es zwar ehrenamtlich machen, aber in der Rechtsabteilung sitzen und ja alles Anwälte sind, denen darf gar nicht durchrutschen mit den heutigen Möglichkeiten, ja, dass das in irgendwelchen Satzungen noch drinsteht. Ja, das ist viel zu umfangreich. Und ich sage immer, wir sind ja nach dem Kriege auch mit 11 Paragraphen. Oder wenn man mal die Gründungsurkunden unserer vielen Bünde sieht, da sind 11 Paragraphen drin und die sind wunderbar zurechtgekommen.
Absolut.
Aber das ist natürlich ein Gesellschaftsproblem auch. Und wir haben ja allgemein überall viel zu viele Vorschriften, anstatt eben, ich sage mal immer, es gibt noch ein schönes Beispiel, wie man mitmachen kann. Ja. Ich habe das mal auf dem Konvent einmal praktiziert. Man hatte mal 3 leere Bierflaschen in den Vorgarten gelegt, morgens um 9. Und um 14 Uhr beginnt der Konvent. Und alle führen dann irgendwie das große Wort, was man mal machen müsste. Und dann habe ich gesagt, man müsste einfach nur, wenn man aufs Haus kommt, mal kurz rumgucken. Es ist nämlich euer Haus, es ist nicht mein Haus. Da ging es um eine Erhöhung des Beitrages. Und da hieß es, ich sollte das begründen. Und da habe ich gesagt, gar nichts werde ich begründen. Ich bin hier nicht Hauptgeschäftsführer. Ich bin hier Mitglied des Bundes. Und eigentlich müsste mich als Kassenwart immer anrufen, montags, und fragen, ob ich mit dem Geld noch zurechtkomme. Und das ist, was ich meine. Dieses Gefühl der Mitglieder, auch die mittlerweile, leben in der Konsumgesellschaft. Sie wollen vom Bund und vom Verband unterhalten werden, ohne einen Input zu geben. Also wenn jeder mal die Flasche aufgehoben hätte, hätte er dazu beigetragen, dass der gemeine Bürger nicht vorbeigeht und sagt, guck mal, haben sie wieder gesoffen.
Ja.
So. Das heißt also, es muss jeder was mitmachen.
Ja,
und deshalb sage ich, ihr müsst nicht über das, hier müsste mal gefegt werden. Ich sage, du komm lieber 10 Minuten zu spät zum Konvent, hab draußen gefegt und zur Sicherheit noch einen zweiten Besen gekauft für Reserve. Und dann seid ihr gute Bündnisbruder. Aber nicht immer erzählen, was alles gemacht werden muss. Und dann junge Leute auch mal gewähren lassen, die sagen, ja, wir haben jetzt mittlerweile eben, wir haben das Faxgerät abgestellt, weil wir faxen nicht mehr so häufig. Ja. Aber dafür benutzen wir eben TikTok, weil wir da Leute erreichen. So. Und andere Medien genau das Gleiche. Aber es ist enorm schwierig, allein schon die Homepage, ja, kommen da laufende Kosten auf uns zu? Ich sage, natürlich kommen da laufende Kosten auf uns zu. Ja, dann, wie sollen wir das einpreisen? Naja, sage ich, aber ich muss doch die Homepage deshalb auf den neuesten Stand halten, indem es Veränderungen durchgegeben werden. Stammtische ändern sich, Leute sind nicht mehr Ansprechpartner. Man muss im Blog irgendwie mal sagen, wir haben jetzt ein Hotel ist in Brand geraten vor Jahren schon. Da hat einer jetzt so eine Fundraising-Geschichte gemacht. Das muss man mal propagieren. Also es sind ja laufende Kosten, die sich aber auch lohnen. Die Leute wollen ja informiert sein. Ja, alles schwierig. Und dann habe ich am Ende, wird dann einem Pressesprecher, da sieht man auch, wie die Strukturen sind, in meinem Budget ist zum Beispiel die Homepage, die CC-App, die wir haben, und noch irgendwas ist da drin. Das hat mit mir als Pressesprecher gar nichts zu tun. Das ist zwar Pressesache, aber ich bin auch nicht der Entscheidende, der sagt, wir brauchen ein Verbandsorgan. Also Pressesprecher gibt nur dann Geld aus, wenn ich aus meinem Budget irgendwas mache. Habe ich aber gar nicht. Und daran sieht man auch, wie die Strukturen sind. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bünden ist und Verbanden ist, aber wenn man die Zeitung dem Pressesprecher zuordnet oder auch eine Webseite, dann ist das zwar ein Organ des Pressesprechers, aber ja nicht die Entscheidung des Pressesprechers, dass wir das brauchen. Mhm. Ja, weil ansonsten brauchen wir gar keinen Pressesprecher, wenn wir nicht mal eine Webseite haben.
Absolut. Ja, gut. Und
schwieriges Thema.
Absolut. Aber ich denke, das ist auch ein guter Schlusspunkt für heute. Ja. Ist auch wieder ein langer Laberlümmel. Martin, danke, dass du da warst.
Gerne, ich habe mich gefreut. Wie gesagt, ich hatte mich schon gefreut, als ich die vielen anderen gehört habe und dachte, jetzt will ich ihn auch mal live sehen. Jetzt habe ich dich gesehen. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, liebe Zuhörer, bitte like, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben ja bekanntermaßen einen Patreon-Account, wo wir halt auch gut unterstützt werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Gönner oder vielleicht auch Produzent werden wollt dort. Alle Infos und Links, auch das, was Martin heute gesagt hat, sind in den Shownotes. Und bis dahin, geht mal wieder bummeln. Bei anderen Häusern ist es auch schön. Tschüss.
Tschüss.